ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am Mittwoch, den 16. März. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüstewelle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute. Tunesien. Gewerkschaften spielen eine wichtige Rolle für die Demokratisierung Tunesiens. Vor allem die UGTT ist ein wichtiger oppositioneller Akteur. 10 Jahre nach Genua. 10 Jahre nach dem G8-Gipfel in Genua berichtet der Politologe und Soziologe Dario Asselini über soziale Bewegungen in Italien. Uri Jalloh. Letzte Woche wurde der Prozess gegen den Dienstgruppenleiter Schubert, welcher für den Tod von Jalloh verantwortlich gemacht wird, in Magdeburg fortgesetzt. In der tunesischen Demokratiebewegung spielt die Gewerkschaft eine wichtige Rolle, als treibende Kraft, als politisches Forum und als eine der wenigen geduldeten Organisationen, in denen sich Menschen überhaupt organisieren konnten während der letzten Jahrzehnte. Die Einheitsgewerkschaft UGTT, die Union Générale Tunisienne du Travail, hat 500.000 Mitglieder. Bei 10 Millionen Einwohnern ist das eine Menge. Ihre Stärke kommt daher, dass sie in der nationalen Befreiungsgeschichte eine kämpferische Rolle gespielt hat. 1946 hat sich die UGTT gegründet und schon 10 Jahre später trug sie maßgeblich zur Befreiung von der französischen Kolonialmacht bei. Dennoch wurden immer wieder Gewerkschafter verhaftet und die Arbeit der UGTT behindert. Nun bildet sie so etwas wie ein hilfreiches Dach und gibt organisatorische Hilfe für all die Organisationen und Parteien, die sich neu formieren, um zu den demokratischen Wahlen im Juli anzutreten. Renate Börger von Radio Lora aus München im Interview mit Mohammed Said vom Gewerkschaftsbüro in Sousse.
Guten Tag aus Sousse. Wir sind hier in Sousse nur als ein Bezirk von der Einheit, die ihren Sitz in der Hauptstadt Tunis hat. Und die hat also eine große Geschichte seit also 1946 mit dem Symbol von der Einheit der UGTT, Farhat Hachette. Also die UGTT hat eine große Rolle gespielt bei der Befreiung und der Unabhängigkeit von Tunesien und dem französischen Protektorat am 20. März 1956. Aber der Gründer von der UGTT wurde schon 4 Jahre vor der Unabhängigkeit ermordet von den Franzosen. Ja, das zeigt schon die Bedeutung der Gewerkschaft im Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit. Die Gewerkschaft in der Zeit der Unabhängigkeit hatte immer Konflikte mit dem Staat, weil ja der Staat hat also eine andere Richtung genommen, die gegen die Interessen des Volkes.
Aber die Gewerkschaft war nicht verboten.
Nein, also die wurde bekämpft, viele Vorsitzende wurden inhaftiert, ja, besonders, also es waren Volksaufstände schon 1948, also auch 1984, also es waren mehrere Aufstände in Tunesien, schon in der Zeit von dem ersten Präsidenten Habib Bourguiba, ja, und wurden da zum Beispiel also der Habib Ashour, also der Vorsitzende in dieser Zeit, ja, mehrmals inhaftiert. Die Gewerkschaft ist so stark, also sie konnten die Gewerkschaft nicht verbieten, aber nur, also sie haben es versucht, aber vergeblich.
Und welche Rolle spielt die Gewerkschaft jetzt und was kann sie tun jetzt in den nächsten Monaten?
Also in der Zeit von Ben Ali, also hat er fast alle Parteien ausgerottet. Also das tunesische Volk konnte nicht Parteien also arbeiten und so. Und viele mussten ins Exil, viele waren im Gefängnis. Und es leid für das Volk nur die Gewerkschaft. Die Gewerkschaft hat die Rolle der Parteien gespielt, weil es gab keine Parteien mehr in Tunesien, nur eine Proforma, also scheinbar, weil die Richtigen mussten ins Exil oder waren im Gefängnis.
Also die Gewerkschaften waren eigentlich der Rest der politischen Debatten. Also statt Parteien und Opposition fanden praktisch alle Debatten im Rahmen der Gewerkschaft noch statt. Und deswegen ist natürlich die Gewerkschaft jetzt auch besonders wichtig, oder?
Ja, also in der Zeit, wo der Aufstand, also die tunesische Revolution war am Anfang einfach soziale Unruhen, ja, in Sidi Bouzid, ja. Sie haben nur die Gewerkschaft, die Interessen der Aufständler ja,
vertreten. Diese Gewerkschaften sind praktisch der Ort der politischen Auseinandersetzungen gewesen. Und wie zeigt sich das denn jetzt, wo die politischen Parteien zurückkehren oder sich neu bilden? Wie sieht denn im Moment die politische Auseinandersetzung auch rund um das Thema Arbeit und Wirtschaft aus Ihrer Sicht?
Wir sind im Moment in der Zeit nach der Revolution, aber der Kampf läuft weiter. Also man soll nicht stoppen, man hat sich von dem Diktator befreit, aber nicht von der Diktatur. Und die Parteien sind, ja, sie dürfen arbeiten, aber sie sind noch nicht so stark. Also sie können ohne die Hilfe der Gewerkschaft nichts schaffen. Und alles, was in letzter Zeit gelaufen, mit 70 Streiks und so, konnte ohne die Gewerkschaft nichts also passieren.
Und hilft denn das Fernsehen, helfen die Medien, hilft das Radio bei der Darstellung der politischen Positionen oder ist das ein Kampf?
Ja, also der Kampf ist immer da, also läuft immer noch. Die Medien, also vor dem 14. Januar, also das Datum der Befreiung von dem Diktator, waren also bis letzte Minute auf der Seite des Diktators. Jetzt, sie sind also ein wenig befreit, aber sie sind auch, die Medien sind immer auf der Seite von Patrons und so, von den Unternehmern und nicht, sie sind auch immer noch gegen die Gewerkschaft sozusagen. Aber das ist implizit. Ja, sie sagen das nicht ganz offen.
Aha, das heißt, es ist so ein bisschen Scheindemokratie, aber in Wirklichkeit sind es nur Unternehmerinteressen und die Gewerkschaft und die anderen politischen Gruppierungen. Wie werden die sich denn jetzt positionieren, aneinander reiben und sich in der Öffentlichkeit darstellen können, damit dann im Juli eine Wahl stattfinden kann?
Na also, die Lage ist ganz anders. Das ist also, man sieht die Lage ganz optimistisch. Das ist ein Kampf, aber es ist immer Gewinner für das Volk. Das heißt, also die erste Übergangsregierung, der Premierminister Ghannouchi, musste abtreten unter der also Druck der Gewerkschaft und der anderen Parteien. Das heißt, man spürt schon, das ist also eine neue Ära, hat schon angefangen, besonders also nach dem Abtretung von Ghannouchi, und der neue Premierminister also hat fast alles, was die Sitze Streiker und so verlangt haben, also erfüllt. Also wir haben schon bekommen die Förderung von einem Gremium für eine neue Verfassung. Und das ist schon ein großer Schritt auf dem Weg zur Demokratie.
Ja, wir lesen hier, dass ein Problem ist, dass natürlich die drückende Arbeitslosigkeit die Menschen ungeduldig macht und das keine gute Bedingung ist für einen langen demokratischen Kampf. Und andererseits auch die Befürchtung, dass die öffentliche Ordnung zusammenbricht, weil nirgendwo mehr Polizei für diese öffentliche Ordnung sorgt. Also auch da es schwierig werden könnte für einen langatmigen demokratischen Kampf. Wie sehen Sie das?
Also ich sehe die Lage ganz optimistisch, weil die Tunesier haben keine Angst mehr. Also wir hatten einen starken Polizeistaat und wir haben diesen Staat besiegt. Also der neue Staat kann nicht so stark sein wie die letzte Diktatur gewesen ist. Das heißt, die Tunesier, also das Volk und die Arbeiter, die haben keine Angst mehr, und das ist schon eine Bedingung für den Sieg im Kampf gegen diese Leute.
Ja, das ist das Wichtigste. Und wenn Sie uns noch verraten, woher Sie Deutsch können so gut?
Ach, ich bin, danke zuerst für das Kompliment. ich bin Deutschlehrer von Beruf, ich unterrichte das als Fremdsprache, ja.
Ah ja, gut.
Ja, in einem Gymnasium hier in Zürich.
Ja. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Dann herzlichen Gruß nochmal nach SUS und Dank für das Gespräch und alles Gute für diesen Kampf.
Das ist gern geschehen, und ich danke euch auch ebenfalls für eure Interesse an uns.
Bei der Vorbereitung zum Protest gegen den G8-Gipfel in Genua hatte sich unter dem Dach der Globalisierungskritik ein breites Bündnis verschiedenster Bewegungen formiert. Doch 10 Jahre danach scheint es in Italien zumindest keinen solchen hegemonialen Orientierungsrahmen, keine einheitliche Bewegung der Bewegungen mehr zu geben. Ist damit das Potenzial der italienischen Protestbewegung verpufft? Radio Dreieckland aus Freiburg hat über die Entwicklung von 2001 bis heute mit Dario Asellini gesprochen. Er ist Politologe und Soziologe an der Uni Linz.
Genua im Sinne der G8-Proteste. Hatte diese inspirierende wie traumatische Erfahrung auch eine verbindende Wirkung auf soziale Bewegungen?
Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall sicherlich noch ein ganz wichtiger Bezugspunkt für viele, viele, viele Bewegungen in der Hinsicht, dass es eben gelungen ist, diese Breite an Spektren zusammenzuführen. Das war, glaube ich, immer ein großes Manko oder ist nach wie vor zum Teil ein Manko der vermeintlichen Anti-Globalisierungsbewegung, dass eben dieses Element, wie übersetzt man diese Kämpfe, diese Organisierung, diese Ablehnung in den Alltag, dass das nach wie vor eher sehr ungenügend entwickelt ist.
Nach wie vor, sagst du, wenn du jetzt einen Blick auch in die Zukunft werfen müsstest, wie siehst du da die Tendenzen? Gibt es da mittlerweile doch dann eine Stabilisierung oder ist es eher tatsächlich eine Abwärtsbewegung noch immer nach diesem Höhepunkt?
Nein, ich würde sagen, es gab zunächst erstmal, gab es ja lange ja eher eine Abwärtsbewegung oder eher die Überzeugung davon, Genua ist nicht mehr zu toppen. Es ist auf jeden Fall in Heiligendamm gelungen, also zum einen tatsächlich eine große Anzahl von Leuten in den hintersten Winkel der Republik zu mobilisieren, zum zweiten die Grenzen dessen, was als legitim empfunden wird im Widerstand, weiter hinauszuschieben. Und zum anderen eben, zum dritten, zu zeigen, dass es eben nicht nur auf der symbolischen Ebene bleiben muss, sondern dass man durchaus effektiv blockieren kann und Sachen, also in so einer Form ein G8-Treffen auch sehr, sehr empfindlich stören kann oder zumindest die Show stören kann, die das G8-Treffen darstellen soll.
Hast du dann den Eindruck, dass diese neuen Strategien, die jetzt von Heiligendamm inspiriert wurden, auch in Italien selbst schon aufgenommen werden und auch eben so breit aufgenommen wurden?
Nein, also in Italien ist es eher weniger aufgenommen worden und ich glaube eher das Problem ist auch tatsächlich, dass sich Italien in einer tiefen politischen und gesellschaftlichen Krise befindet, auf die Linken auch keinerlei Antwort gefunden haben. Die parlamentarische Linke, also von ehemals Refondation über Niki Vendola etc., ergeht sich in Kämpfen, sich gegenseitig anzugehen und immer unklarer zu werden von den Definitionen her. Und das NGO-Spektrum wurstelt vor sich hin, ohne einen gemeinsamen Nenner zu finden oder ohne ihn auch zu suchen. Und die radikale Linke wird, die revolutionäre Linke oder die antagonistische Linke oder wie wir das in Italien nennen wollen, wird eher, sagen wir mal, von den Ereignissen überrollt, also wie zum Beispiel eben von den studentischen Protesten oder hängt sich an eben verschiedenste lokale Proteste an, auch als wichtiger Bestandteil, aber ohne, dass sie unbedingt von ihnen selbst ausgehen, hat aber ihren Vorschlagscharakter, also ihren Initiativcharakter, der eben genau das Genua möglich gemacht hat und der irgendwie in den Jahren rund um Genua die italienische Gesellschaft und auch die italienische Linke stark geprägt hat. Diesen Initiativcharakter, den sie damals hatte, den hat sie heute definitiv nicht. Also es gibt sicherlich ein unglaublich breites Feld an kleinen Basisinitiativen, an Leuten, die vor sich hinarbeiten in ihren Projekten und ihren Sachen.
Wo würdest du da noch die lebendigsten Punkte sehen, also sowohl thematisch als auch vielleicht ihrer politischen Verortung nach?
Also es waren sicherlich im letzten Jahr die Studierenden und teilweise eben der wissenschaftliche Mittelbau, die wegen extremen Kürzungen an Universitäten auf die Barrikaden gegangen sind, die weiterhin in Startstellung dort stehen, um Proteste auszuweiten. Und es hat sich auch innerhalb dieser Proteste eine durchaus grundlegendere und weitergehende gesellschaftliche Kritik formuliert. Und dann gibt es einzelne Foki, kann man sagen, also zum Beispiel eben Teile der Fiat-Belegschaft, die sich gegen versucht haben zu wehren, gegen die Pläne des Fiat-Chefs, statt generell Tarifverträge zu einzelnen Fabrik-Tarifverträgen zu kommen und damit die Arbeitsbedingungen extrem zu verschlechtern und die Einkommen, Werke gegeneinander auszuspielen in verschiedenen Gegenden rund um Neapel wegen der Müllmafia und der untragbaren Situation der Müllentsorgung oder gegen den Schnellzug in Piemont oder gegen US-Militärbasen in Norditalien. Also es gibt vereinzelte Mobilisierungen und Kämpfe, aber eben bisher weiterhin keine Klammer. Nun haben die verschiedene Gewerkschaften auch irgendwie zu Streiks aufgerufen und organisieren Proteste. Es wird sich halt zeigen müssen, was sich dort von unten tut. Aber es ist nicht gelungen, in Italien der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung, dem absoluten Trend, den es in Italien gibt, zum Rassismus, zum teilweise offenen Faschismus von links was entgegenzusetzen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass irgendwie jenseits des Aktivismus-Eifer eines harten Kerns für den Großteil der Bevölkerung bei einem Engagement die Perspektiven natürlich immer eine grundsätzliche Frage sind. Und wenig Leute sind bereit, sich für etwas zu engagieren, indem sie wenig oder keine Perspektiven sehen. Und genau dafür ist es eben wichtig, die entsprechende gesellschaftliche Debatte zu schaffen, die genau diese Perspektiven ermöglicht und dadurch eben halt auch eine Mobilisierung ermöglicht.
Würdest du meinen, dass die antagonistischen Bewegungen tatsächlich die Unterstützung der italienischen Politik brauchen oder dass sie die überhaupt erwarten?
Nein, es geht nicht darum, dass sie die Unterstützung weder brauchen noch dass sie die erwarten oder dass sie die bekommen, aber es geht natürlich darum, in was für einem gesellschaftlichen Klima man sich bewegt. Und wenn man sich in einem gesellschaftlichen Klima bewegt, in dem faktisch 90% der Öffentlichkeit, egal ob gesellschaftlich, medial, politisch etc., das, was passiert, nicht wirklich grundsätzlich in Frage stellen. Das heißt, dass man sich in einem gesellschaftlichen Klima bewegt, in dem Alternativen gar nicht mehr gedacht oder präsentiert werden.
Hast du da Ideen, wo man da speziell in Italien ansetzen könnte?
Ich glaube, dass es wichtig wäre, da zu gucken, welchen gemeinsamen Nenner man wieder finden kann, und zwar jenseits von einem Berlusconi weg. Denn Berlusconi mag sozusagen die Clown- und mafiöse Variante des Kapitalismus sein, aber man darf nicht vergessen, dass der G8, der in Genua stattgefunden hat, der wurde von der Mitte-Links-Regierung vorbereitet.
Eine andere Regierung macht auch noch keinen arabischen Frühling. Dario Azzellini zur Kritik der globalisierungskritischen Bewegung und zur Dezentralisierung des Protests in Italien.
Letzte Woche wurde der Prozess gegen den Dienstgruppenleiter Schubert, welcher für den Tod von Uri Jalloh verantwortlich gemacht wird, in Magdeburg fortgesetzt. Ein Bericht von Radio Korax aus Halle.
Ja, also es sieht sehr ähnlich aus, oftmals wie im ersten Prozess in Dessau, also dass die Polizeizeugen, es sind ja leider nur Polizisten und Sachverständige, die mit der Polizei zusammenarbeiten, die dort anwesend waren natürlich, beziehungsweise dazu was sagen können, was dort passiert sein könnte. Und diese Polizeizeugen, die versuchen sich möglichst Aussagen zu drücken, zu behaupten, sie wüssten nicht, sie könnten sich nicht dran erinnern und dergleichen mehr. Und gleichzeitig ist es so, dass aber bestimmte Teile sie dann sehr genau wissen oder sogar fast wortwörtlich ihre erste Aussage wiederholen. Also die meisten Polizeizeugen wirken wie Lügner. Und jetzt war es so gewesen, dass am Dienstag beim letzten Prozesstermin, also diese Woche, einerseits die Richterin bekannt gegeben hat, dass sie eine Hausdurchsuchung angeordnet hat, und zwar bei einem Polizeizeugen, der am Freitag zuvor eben vernommen wurde, und bei ihm war es so, dass er verunsichert war, er nicht mehr weiter wusste, und dann um eine Pause gebeten hat. In dieser Pause hatte er versucht, also heute vor einer Woche, mit dem Polizeigewerkschafter, der auch im Raum sitzt, zu sprechen. Das haben Prozessbeobachterinnen verhindert. Und also dadurch war keine Absprache möglich. Aber in dieser Pause hat er telefoniert. Und er wurde dann aufgefordert, vor einer Woche sein Handy herauszugeben und zu zeigen, mit wem er telefoniert hat im Zeugenstand. Und er hat daraufhin höchstwahrscheinlich Also ich kenne mich nicht so genau mit Handys aus, aber diejenigen, die sich damit gut auskennen, haben gesagt, er hat daraufhin die Nummern gelöscht. Und jetzt am Dienstag wurde eben gesagt, deshalb gibt es eine Hausdurchsuchung. Und was es obendrein gab, war ein Polizeizeuge, der zum Fall Mario Bichtermann befragt wurde. Dieses ist ein Obdachloser, der im November 2002 unter demselben Angeklagten, also demselben Dienstgruppenleiter, mit denselben anderen Polizisten auch schon gestorben ist. Und damals sind die Ermittlungen eingestellt worden und dazu wurde eben halt ein Polizeizeuge befragt und der hat Schubert schwer belastet. Und jetzt am Donnerstag sollte der nächste Prozesstag, also gestern sein, und da war Schubert krank.
Das sind also jetzt, also der Angeklagte ist jetzt also krank und deswegen kann es jetzt erstmal nicht weitergehen.
Genau, deshalb ist jetzt eine Prozessunterbrechung, wobei eben halt dazu gesagt werden muss, dass es nicht das erste Mal ist, dass Schubert krank ist. Also jetzt nicht in den 2 Monaten, aber der Prozess sollte ja eigentlich im Oktober anfangen und da musste der Prozessbeginn schon verschoben werden, weil eben halt da Schubert auch schon krank war und er wurde dann aufgefordert, zum Amtsgericht zu gehen und dann war er nicht mehr krank. Und der Prozess begann jetzt im Januar eben halt.
Was hast du für einen Eindruck von dem Gericht, also von dem Verfahren? Also wird das, also bist du zuversichtlich, dass es da zur Aufklärung kommt?
Ja, mal sehen. Also ich vermute, dass es jetzt diese Prozesspause durch angebliche Krankheit gibt, um die Reihen wieder zu schließen. Also um die Polizisten wieder auf Linie zu bringen und mal sehen. Also das wäre jetzt meine Unterstellung, das ist natürlich schwer zu beweisen, aber es sind sehr viele komische Sachen schon noch passiert, eben halt wie bei diesem einen Zeugen, was ich gerade erwähnt hatte, dass dann eben, also wieso ist überhaupt ein Polizeigewerkschafter da drin, wieso ist ein Personalrat da drin, wieso ist bei jedem Prozesstag ein Polizeifahrer da drin, die meisten Polizisten in Dessau sind Atheisten, also das zeigt ja schon, dass da versucht wird, möglichst mit Rückendeckung die Zeugen nur auflaufen zu lassen. Sie fahren gemeinsam zum Prozess, werden von den Polizisten im Dienst dorthin chauffiert. Also es hat so ein Flair von Rundumbetreuung.
Was habt ihr jetzt als Initiative in Gedenken an Uri Jalloui, was plant ihr jetzt noch?
Ja, also eigentlich sollte das Gericht ja nicht nur gestern Prozesstermin haben, sondern am Montag auch eine Ortsbegehung machen. Also das heißt, die Zelle Nummer 5 und den DGL-Bereich, also diesen Dienstgruppenleiterbereich, wo der Angeklagte arbeitet, besichtigt werden. Eben in Dessau, in der Polizeidirektion, und dieser Termin fällt jetzt natürlich aus. Und ob am Dienstag nächste Woche, also am 15. der Prozess stattfindet, ist auch sehr zweifelhaft, eher nicht. Also es gibt eine Prozessverzögerung. Und was das sehr Ärgerliche daran ist, ist, dass der Bruder von Uri Jalloui jetzt Mitte März, also nächste Woche, Ende nächster Woche, wieder zurückfliegt nach Conakry. Und er hat seinen Flugtermin extra so gelegt, dass er eben diese Zelle besichtigen kann. Diesen Ort, wo eben sein Bruder gestorben ist. Und dadurch, dass jetzt dieser Prozesstermin durch die Krankheit von Andreas Schubert ausfällt, darf er nicht, also es wurde ihm nicht erlaubt, nicht in die Zelle gehen. Und kann also nicht den Ort besichtigen, wo sein Bruder gestorben ist. Also das ist die Nebenkonsequenz davon, dass eben halt angeblich Andreas Schubert, der Angeklagte, krank ist. Und wir hatten eben vor, deshalb, weil dieser Prozesstermin ist und der Bruder mit eben die Zelle besichtigen kann und den Dienstgruppenleiterbereich vor der Polizeidirektion Dessau eine Kundgebung, Mahnwache zu machen. Und wir sind natürlich nicht abhängig von der Krankheit von Andreas Schubert. Also natürlich findet die Kundgebung am Montag statt und zwar nicht ab 10 Uhr. Das haben wir uns dann gedacht, na 11 Uhr ist ja vielleicht ein bisschen günstiger für uns alle. Also ihr seid herzlich eingeladen, um 11 Uhr mit uns vor die Polizeidirektion in Dessau zu ziehen.
Dann vielen Dank, Freddy, für deinen Besuch hier. Ich denke, wir werden uns sicherlich nochmal sehen, wenn es weitere Erkenntnisse gibt, weitere Neuigkeiten im Prozess.
Genau, und wer mitkommen will aus Halle, kann um 9.40 Uhr am Bahnhof hier sein, am Montag.
Also am Montag um 9.40 Uhr hier am Bahnhof und dann geht's ab nach Magdeburg.
Nein, nach Dessau, zur Polizeidirektion, zur Kundgebung dort.
Ne? Okay, vielen Dank.
Ja, bitte.
Das war das ZIPFM vom 9. März 2011. Diesmal mit Beiträgen aus München, Freiburg und Halle. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es am Donnerstag, den 17. März. Tschüss und macht's gut, bis dahin.